Schön, dass du mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich glaube, dass Gott ein gutes Wort für dich hat und für uns alle auch. Amen. Amen. Meine Botschaft, die heißt heute Judgment Day, der Richterstuhl Christi. Und jetzt sagst du, oh Pastor, das wenn ich gewusst hätte, dann wäre ich in Urlaub gefahren. Aber es ist so. Für die einen wird es eine ermahnende Botschaft sein, definitiv. Für die anderen wird es eine große Erleichterung sein. Das, was ich heute zu sagen habe. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Korintherbrief. 2. Korinther, und zwar Kapitel 5. Und ich lese da mal ab Vers 10. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Hier ist nicht die Rede vom jüngsten Gericht, das alle Menschen betrifft, sondern hier ist die Rede vom Richterstuhl Christi. Nicht jeder wird vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, sondern nur die Christen. Also manche schaffen es gar nicht bis dorthin. Hier ist nicht die Rede von Offenbarung Kapitel 20, Vers 8, oder wo es ist, der große weiße Thron, wo derjenige, der alt an Jahren ist, sich setzt und dann die ganze Welt, egal, alle Menschen gerichtet werden, sondern hier ist die Rede von den Christen. Schau, es ist so, dass dein Leben und mein Leben unweigerlich auf einen Punkt hinsteuert, auf einen Punkt. Und es ist der Punkt, das ist der Moment, an dem du vor Jesus stehst. Du und er, ihr werdet euch einander in die Augen schauen. Und dann werdet ihr die Bücher aufmachen und dann wird nachgeschaut, was du alles getan, was du gesagt, was du gedacht hast. Und dann wird er dich richten. Und du sagst jetzt natürlich, Pastor, es ist doch so, dass wir aus Gnade gerettet sind. Das ist wohl richtig. Epheser Kapitel 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr gerettet. Und das nicht aus euch, ja, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das nicht auch aus euch, sondern Gottes, es ist Gottes Gabe. Gottes Gabe ist es. Aber jetzt pass mal auf. Wir sind errettet, Vers 10, Epheser 2, 10, zu guten Werken. Du bist gerettet aus Gnade. Gott hat dich einfach neu gemacht und aus dir eine neue Schöpfung gemacht. Hat einen in Sünden toten Geist wieder neu gemacht, hat dich von den Toten auferweckt. Ein Toter kann sich nicht selber auferwecken. Ein Kind kann sich nicht selber in die Welt setzen, da braucht es die Mutter dazu. Stimmt oder stimmt? Ist so. Genauso hat Gott dir die Erlösung geschenkt. Er hat dich einfach hineingeboren ins Reich Gottes. Aber jetzt, wo du drinnen bist, jetzt möchte er Taten sehen, Werke sehen. Du tust also gute Werke, nicht um gerettet zu werden, sondern du tust gute Werke, weil du gerettet worden bist. Und da möchten wir alle gut dastehen. Amen. Okay, ich sag's mal so. Es war einmal im Wilden Westen, im Alten Westen. Da gab's zwischen 1770 und 1860 ungefähr in den südlichen Präriestaaten die Comancheria. Schon mal davon gehört, von der Comancheria? Riesengebiet, doppelt so groß wie die Bundesrepublik mindestens. Und dort haben die Comanchen geherrscht über die anderen Indianer. Damals waren noch keine Weißen groß in der Gegend. Und die Comanchen, die waren sehr grausam, sehr brutal und die haben alle anderen unterjocht oder vertrieben. Die haben sich Kämpfe geliefert mit dem Apachen. Und da ging es halt so heiß her. Und einmal war es so, dass die Comanchen die Apachen überfallen haben, ein Dorf. Und dann sind sie weg gewesen und alles hat gebrannt. Und ein junger Krieger, der ist durch dieses brennende Dorf gegangen und hat aus einem brennenden Haus ein Schreien gehört, das Schreien eines Kindes. Und er hat sich gedacht, ich muss da was machen, hat ein Tuch nass gemacht, hat sich so um den Kopf gewickelt und ist in diese Glut hineingegangen und hat ein kleines Kind, ein Baby, hat er gerettet und rausgetragen. Hat es der Mutter in die Hand gedrückt, die draußen stand und geweint hat. So ist dieses Kind gerettet worden. Dieser junge Mann, dieser junge Apache, vielleicht aus Winnetou, der hat dieses Kind gerettet. Die Jahre vergehen. Und wie das Leben so spielt, es läuft nicht immer alles glatt. Stimmt's oder stimmt's? Klaus lacht mich an. Es läuft nicht immer, es läuft nicht immer alles glatt. Und dann ist Folgendes passiert. Dieser junge Mann ist auf die schiefe Bahn geraten. anstatt bei den Comanchen, bei den Apachen Gutes zu tun, hat er sich den Comanchen angeschlossen und ist auch grausam und böse geworden. Eines Tages haben ihn aber die Apachen geschnappt und haben ihn gebunden und haben ihn vor ihren Richter, vor ihren Häuptling gezerrt, haben ihn hingeworfen vor dem Häuptling. Der Häuptling saß im Federschmuck auf seinem Thron und hat ihn angeschaut. Und dann haben sie sich erkannt. Der Häuptling war der junge Mann, der das Baby gerettet hat. Und das Baby, das liegt jetzt als junger Krimineller vor ihm. Und auch der junge Mann, dem wird es bewusst, wer da vor ihm steht, der sagt, du bist der, der mich gerettet hat. Und der Häuptling, der sagt, damals war ich dein Retter, heute bin ich dein Richter. Und in so eine ähnliche Situation werden du und ich auch kommen. Und jetzt hast du die Gelegenheit, dich wieder auf die Seite der Apachen zu schlagen. Jetzt hast du die Zeit, dich wieder auf die Seite der Guten zu schlagen. Winnetou ruft. Unser Winnetou heißt Jesus offensichtlich. Also wer findet die Winnetou-Filme auch gut? Finde ich gut. Geht mir jedes Mal das Herz auf. Seit ich mit meinem Vater und mit meinen Geschwistern im Kino saß und das gehört habe. Ja, als Winnetou starb, ich sage euch, oh, das war große Trauer bei uns in der Familie. Aber er starb als Christ. Habt ihr das schon mal gelesen? Nicht? Doch, wer hat es schon mal gelesen? Einer hat Winnetou gelesen. Ihr habt keinen Karl May gelesen, da noch einer. Okay, gut. Puh, Mann. Also gut. So ist es. Eines Tages wirst du vor dem Herrn stehen als dein, und er wird dein Richter sein. Deswegen, Vers 9 jetzt mal, 2. Korinther 5, 9. Deswegen setzen wir auch alle unsere Ehre da rein, ob einheimisch im Leib oder ausheimisch, das heißt gestorben, vom Leib beim Herrn zu sein, ihm wohlgefällig zu sein. Es ist so, ihr Lieben, dass ein Video läuft. Es gibt halt überall Kameras. Mich schauen auch im Moment Kameras an, ja. Ich sehe die roten Augen der Kamera. Und so ähnlich ist es mit dem Herrn auch. Er nimmt dich auf. Er will dich aber zum Schluss, wenn du vor ihm stehst, nicht bestrafen müssen, sondern vielmehr will er dich belohnen. Er hat also Ausschau nach dem Guten. Er bereitet dir gute Werke, die du dann mit ziemlicher Leichtigkeit tun kannst. Amen. Okay, ganz, ganz wichtig. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17. Ich gebe euch noch ein paar Stellen. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das heißt, verantwortungsbewusst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, lebe verantwortungsbewusst. Das Problem, das ich erkannt habe in dieser Woche, vor dem ich erkannt habe, dass der Herr darüber sprechen möchte, ist, dass keiner mehr so richtig irgendwie bei der Sache ist, dass niemand mehr was richtig wichtig nimmt, scheinbar. Okay. Gemeindebesuch, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Viele gehen gar nicht mehr auf die Arbeit. Es gibt massenweise Firmen, die Arbeitnehmer suchen und es gibt viele mehr Millionen Arbeitslose. Warum treffen sie dich nicht, sich die nicht? Ja, so, das gibt es also, dass irgendwie so ein Geist des Verdrusses über den Leuten hängt. Nicht über allen natürlich, aber doch über ziemlich viele. Man merkt das irgendwie im Land, dass so ein Geist des Verdrusses, dass mir hängt alles zum Hals raus, über dem Land liegt. Und da sagt der Herr, mach mal auf, du, über dir ist mein Name genannt und ich möchte, dass du verantwortungsbewusst lebst. Verantwortungsbewusst, sag mal verantwortungsbewusst. Okay, dass du eine berechenbare Größe bist, dass du jemand bist, auf den man sich verlassen kann. Dass du jemand bist, der sein Wort hält. Okay, und der freundlich ist, der beim Spazierengehen nicht einfach vorbeigeht, sondern freundlich grüßt. Da will meine Frau nicht spazieren gehen, dann grüße ich immer, wenn die Bauern vorbeifahren, grüße ich die immer. Und die grüßen immer zurück, die freuen sich dann. Und ich freue mich auch, wenn jemand mich anschaut. Ich freue mich auch allgemein, wenn ich irgendwo reinkomme und die Leute kennen mich, ja, wenn sie mich dann anschauen und zumindest zur Kenntnis nehmen. Die müssen jetzt nicht sagen, Pastor, wunderbar, dass du da bist. Das wäre völlig übertrieben, ja. Ja, natürlich Quatsch. sondern überhaupt. Ein Maß an Zivilisiertheit und Freundlichkeit ist nicht fehl am Platz. Amen. Danke für das donnernde Amen, so ist es. Hier, wisst ihr, wenn wir jetzt davon reden, dass wir vorm Herrn stehen und dann gut dastehen wollen, es ist nicht so schwer. Gott weiß, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Er weiß, dass wir alle Menschen sind, zwei Beine sind, relativ beschränkt sind, das ist keine Beleidigung. Ja, hallo, ich meine, ich nehme da mich genauso mit ein, ja. Der weiß es, der erkennt es und es ist in Ordnung. Nur, denk dran, du bist Christ, dich schauen die Leute anders an als andere. Von dir erwarten sie mehr. Oder er erwartet auch was für dich, von dir. Und er hat was für dich. Er hat einen Lohn für dich. Wenn du Gutes tust, wird der Herr dir Lohn geben. Ich möchte auch gleich noch was sagen, wir gehen zum Schluss noch auf noch was ein, und zwar auf Folgendes. Wenn du hier auf der Welt zu kurz kommst, irgendwo, wenn dir Unrecht widerfährt und es einfach scheinbar nicht sich bessert, wenn du in einer schwierigen Ehe drinnen bist und es bessert sich nicht, du tust, was ich so sage und was du andere Predigen hörst und was du im Wort Gottes siehst und du versuchst es irgendwie gut zu machen, aber irgendwie kommt immer nur emotionale Kälte dir entgegen und du bist jetzt ja irgendwie in dieser Familie drinnen. Ich meine, Frau oder Mann, Kinder, Eltern, ja, die kannst du dir nicht raussuchen, die hast du und damit musst du dein Leben zurechtkommen. Wenn du mit denen zurechtkommst und bei Gott verantwortungsbewusst mit denen lebst, spätestens, wenn du vorm Richterstuhl Christi stehst, spätestens da wird er dich für alles Unrecht, das du erlitten hast, entschädigen und belohnen. Für manche von uns ist das gute Nachricht. Wenn du ein schwieriges Kind hast und du bist 70 oder 80 und er hat es immer noch nicht kapiert, es kann sein, dass er es erst selber mit 70 kapiert. Ich weiß von Leuten, die haben sich erst mit 70, 75 bekehrt, kein Witz. Wenn du da eine gläubige Mutter warst und darauf wartest, dass dein 15-Jähriger sich bekehrt, kannst du lang warten. Nur gib die Hoffnung nicht auf und leg die Last auf dem Herrn und sag, Herr, du bist verantwortlich, nicht ich. Ich preise dich, dass du wirkst an meiner Familie, an meiner buckligen Verwandtschaft dich verherrlichen wirst, denn du bist Gott. Halleluja. So, wenn du also in diese Welt, auf diese Welt hier nicht voll auf deine Kosten kommst und du in Pflicht und in Gehorsam festzustecken scheinst und einen Mangel an positiver Emotion zu spüren meinst, einen Mangel an Freude, spätestens vom Richterstuhl Christi, spätestens dann, wenn ihr euch gegenübersteht und die Bücher geöffnet werden und dargelegt wird, dass du dich gut verhalten hast, dass du es richtig gemacht hast, dass bei dir guter Wille da war und nicht nur guter Wille, sondern vor allem gute Tat. Schau, der Herr pfeift auf deine guten Absichten. Er will gute Taten sehen. Dreh dich mal nochmal zu deinem Nachbarn und sag, er pfeift drauf. Er will gute Taten sehen. So ist es. Nach dem heißt hier, was jeder getan hat. Nicht nach dem, was jeder gern gemacht hätte oder sich überlegt hat oder was weiß ich was, sondern nach dem, was er getan hat, die Werke. Werke. Schau, ist ungefähr so, dass Paulus schreibt es ja zu den Korinthern. Zweiter Korintherbrief, wir lesen gleich was aus dem ersten Korintherbrief. Im Korinth gab es die isthmischen Spiele, sowas ähnliches wie die Olympischen Spiele, die isthmischen Spiele. Und dort haben sie auch Stadien gehabt. Und da saßen dann die Könige und die Fürsten und so weiter in den Logen und haben zugeschaut. Wie unten die Sportler eben den Lauf laufen. Und Paulus greift diesen Gedanken oft auf. Er sagt, lauft euren Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Alle laufen ihn, lauft ihn so, dass ihr ihn gewinnt. Du kannst es also so vorstellen, wie wenn Gott in der Loge sitzt und zuschaut, wie du deinen Lauf läufst. Und er sieht den ganzen Lauf. Er sieht alle Jahre, er sieht alle Jahre deines Lebens. Jeden Jahreskreis sieht er, wie du ihn läufst. Da sind Jahre dabei, die nicht so super sind, und dann sind Jahre dabei, in denen du alles richtig machst. Es sind Jahre dabei, in denen du leidest wie ein Hund, und es gibt Jahre, in denen du nichts verkehrt machen kannst und triumphierst. Gott sieht die alle. Und manchmal ist es so, dass wir, gehen wir mal vom Wettlauf weg zum Fußballspiel hin, manchmal ist ein Team richtig gut und manchmal ist ein Team so richtig schlecht. Aber wenn du so spielst, dass du gewinnst, also auf Sieg spielst, dann sieht der Herr das. Er sieht nicht nur deinen guten Willen, sondern dass du dich wirklich anstrengst und dann berücksichtigt er all diese Dinge. So, wenn du also deinen Lauf läufst, schaut dir jemand zu. Mit dem Hintergedanken, dich so dick und fett und reich wie möglich zu belohnen. Aber ich muss jetzt überleiten zu was anderem. Ich habe geforscht und gesucht und festgestellt in der Bibel, dass der Himmel nicht für alle gleich sein wird. Der Himmel wird nicht für alle gleich sein. Du kannst mit der Familie in den Vergnügungspark gehen. Und es kann sein, dass du dich so unmöglich verhalten hast, dass der Vater alle anderen Kinder mit der Achterbahn fahren lässt, aber dich nicht. Dann schaust du allen anderen zu, wie die da juhu schreien und wie es da auf und ab geht. Und du stehst natürlich da und sagst, aber Vater, warum, warum? Und der Vater sagt dann ganz einfach, als wir auf der Erde waren und Achterbahn gefahren sind, als es auf und ab ging und hin und her ging, da hast du dich immer dezent zurückgezogen und nie mit an der Lösung der Probleme gearbeitet. Du warst immer stinkfaul. Und jetzt dürfen alle anderen zu ihrem Amüsement Achterbahn fahren, da geht's auf und ab und die schreien nicht und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, sondern die freuen sich und schreien vor Begeisterung. Wer ist schon mal Achterbahn gefahren und dem hat's gefallen? Wer ist schon mal Achterbahn gefahren und es hat ihm nicht gefallen? Ich auch, ich weiß noch, in Geiselwind, meine Tochter, da war sie ungefähr so groß, ungefähr, und wir sind in ein Fahrgeschäft gestiegen. Das ging immer im Kreis rum und zum Schluss hat sich das dann aufgestellt, dieses Riesenrad, und durch die Fliehkraft wurdest du in den Sitz gedrückt, ne? Oh Leute, für mich war der Tag hinterher gelaufen. Meine Tochter dagegen, ja, die saß in dem Käfig drin, juhu! Ich habe gedacht, oh Mädchen. Ciao, es ist ungefähr so, wie im Himmel das eines Tages sein wird. Für manche ist es besser, sie fahren nicht mit. Denen würde es nur schlecht werden. Andere, die sitzen drin und schreien, juhu. Du sagst, zeig mir das aus der Bibel. Du hast darum gebeten? Kannst du haben? Wir schauen uns 1. Korinther Kapitel 3 an. 1. Korinther Kapitel 3. Ich sage euch hier nichts, was nicht stimmt. Manche dieser Dinge, die sind ungemütlich und unbequem, gebe ich zu. Aber ich sage sie dir, damit der Moment deines Lebens, wenn du vor Jesus stehst, nicht ungemütlich wird. Solltest mir dankbar sein. 1. Korinther Kapitel 3 und wir lesen mal ab Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Hier ist die Rede von Christen, die Jesus als Fundament haben. Ein teures, gutes Fundament. Und jetzt schaut der Bauherr zu, was die Handwerker drauf bauen, auf dieses Fundament. Einen anderen Grund, Vers 11, kann niemand legen, als außerdem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen. Was für ein Tag ist das? Das ist der Tag, an dem du vor dem Richterstuhl Christi erscheinst. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Himmel. Wir sind hier in der Gegenwart Christi im Himmel. Und hier heißt es, dass manche, wenn der Flammenwerfer Gottes auf ihr Werk drauf strahlt, dass die dann Schaden leiden würden. Es kommt noch doller, es kommt noch doller. Ich lese es euch alles vor, ich zeige es euch aus dem Wort. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Sag mal, preis dem Herrn. Du willst gerettet werden. Doch wie durchs Feuer. Wenn jemand das Haus abbrennt, dann steht er zum Schluss davor, riecht nach Feuer, nach Asche, riecht angesenkt, nach angesenkten Haaren. Wer hat schon mal angesenkte Haare gehabt? Beim Lagerfeuer, ne? Du hast da vielleicht als Jugendlicher mit Brandbeschleuniger gearbeitet, schön viel Sprit reingetan, Benzin aus dem Kanister. Und dann, weil du so cool warst, hast du die Kippe reingeworfen und drüber geschaut und hast dich gewundert, ja, was da alles möglich ist. Plötzlich warst du in einem Feuerball drinnen und hinterher hattest du keine Augenbrauen mehr. Es gibt so Komiker, denen sowas schon passiert ist. Okay, wir müssen also schauen, was für Werke sind das? Was für Werke will der Herr sehen? Und wir sehen die Werke. Nochmal in Vers 12. Wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine baut, dann wird er bleiben. Oder Holz, Heu, Stroh. Das ist brennbar. Gold, Silber, edle Steine sind nicht brennbar. Holz, Heu, Stroh brennen. Ich hab mich gekratzt, als ich das gelesen habe. Ich habe mir gedacht, Herr, wer baut Häuser aus Gold? Wer baut Häuser aus Silber, bitte? Oder aus Edelsteinen? Man hat schon mal davon gehört, dass irgendein reicher Fuzzi goldene Wasserhähne hat. Und das hält man dann schon für extravagant. Wer baut ein Haus aus Gold? Kein Mensch baut ein Haus aus Gold. Wer baut ein Haus aus Silber? Hast du schon mal ein Haus aus Silber gesehen? Wenn du ein Haus aus Silber gesehen hast, dann war das wahrscheinlich irgend so ein Souvenir, so und so groß. Ja? Freiheitsstatue aus Silber, ja, super. Das ist klein. Aber da kannst du ja nicht einziehen und die Ewigkeit drin verbringen. Hallo. Normalerweise baut man Häuser aus Holz. In Skandinavien zum Beispiel gibt es sehr schöne Häuser aus Holz. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es ganz extravagante Häuser aus Holz, zum ganz großen Teil. Aber Holz brennt. Also für uns als Christen ist es nichts, das ist vergänglich. Wie bitte baut man Häuser aus Gold und aus Silber? Und mir kam es, ach natürlich, sammelt euch Schätze im Himmel, sagt doch Jesus. Ne? Matthäus Kapitel 6, Abvers 19, sammelt euch Schätze im Himmel, da gibt man Gold hin und da gibt man Silber hin. Also wenn man kann ein Haus in Auftrag geben, aber dann liefert man nicht das Baumaterial an, sondern dann liefert man das Geld an, zahlt es ein und dann bauen die Handwerker dieses Haus draus. Stimmt das? Vielleicht bist du selber Handwerker, dann baust du das selber. Aber normalerweise ist es so, dass du dieses Haus bezahlst und dann bauen andere das für dich. Und Jesus sagt, ich bin jetzt im Himmel und baue ein Haus für euch. Johannes Kapitel 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Macht euch keine Gedanken, ich baue euch ein Haus, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus baut jetzt an deinem Haus. Erinnert mich an diese reiche Frau, die gestorben ist, Christin, die ging dann zum Himmel, in den Himmel rauf. Daheim, also auf der Erde, hat sie in einem Palast gewohnt, in einer Villa. War richtig schön. Und dann hat Petrus sie genommen und hat ihr Haus im Himmel gezeigt. Und es war so 5 auf 4 Meter. Und sie hat sich gedacht, warum ist mein Haus so klein? Und Petrus sagt, mehr war nicht drin mit dem Baumaterial, das du raufgeschickt hast. Fand ich gut. Stammt nicht von mir, aber fand ich gut. Habe ich mir gemerkt, so gut war das. Schaut, der Bauherr, der ist unzufrieden, wenn er sieht, dass die Handwerker billiges Material verwenden. Der freut sich da nicht so. Und dann kann es gut sein, dass wenn der Bauherr entsprechend drauf ist, dass er sagt, Freunde, kommt mal her. Und dann zeigt er denen, was für Pfusch sie gebaut haben. Und es gibt's, dass ein Bauherr Sachen wieder abreißen lässt. Ich habe erst von einer Missionsgesellschaft, die wir unterstützen, einen Bericht bekommen von einem deutschen Ingenieur, der da in ein solches Missionsland gegangen ist und dort eine Klinik hat bauen wollen mit den Leuten dort unten. Und die haben noch nie was von Senkblei und von Lotrecht und rechten Winkel und so weiter gehört. Die haben einfach drauf losgebaut. Und es hat natürlich hin und vor nicht zusammengepasst. Dann hat er sich das angeschaut und hat es alles wieder abreißen lassen. So, du solltest allen Ernstes überdenken, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Lebe ich auch so mit diesem, ist doch alles egal und überhaupt, ja? Oder lebst du verantwortungsbewusst? Mir geht es darum, dich zur Verantwortung zu rufen heute. Verantwortungsbewusst zu sein und eine berechenbare Größe zu sein. Auf der Arbeit gute Leistung zu bringen, auch wenn es allen anderen egal ist. Okay? Gute Werke zu tun. Schlicht und einfach gute Werke zu tun. Ist nicht so schwierig. Amen. Oder anderes Beispiel noch, Kinder in der Ausbildung. Wer hat seine Kinder auch schon mal unterstützt in der Ausbildung finanziell und so? Na, wir haben niemand. Okay, gut. Nehme ich zurück. Ah, ja, alles klar. Also wir haben 2, die studieren. Und die kosten, Freunde. Ja, so wir geben denen was und dann wollen wir natürlich, dass die nicht Party machen, dass die nicht Highscore machen in irgendeinem Computerspiel online, sondern wir wollen, dass die Prüfungen machen und Abschluss. Und Gott will es ganz genauso mit dir. Du sollst einen guten Abschluss hier unten haben. Amen. Also, ganz wichtig. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn empfangt. Also, lauft, um zu gewinnen. Legt's richtig drauf an. Ich will vor Gott gut dastehen. Gott soll stolz auf mich sein. Herr, gib mir gute Werke, die ich mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Fähigkeiten tun kann. Und dann will ich sie tun. Bei Gott, ich will sie tun. Auf die Art und Weise stehst du dann gut da vom Herrn. Amen. Jetzt nochmal ein Wort an die Verantwortungslosen. Zum Schluss komme ich dann auf ein Wort an die Guten, die jetzt leiden. Wir schauen uns jetzt noch einige Dinge aus dem Wort Gottes an, die ganz, ganz wichtig sind für Leute, die es ein wenig schleifen lassen. Und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 22, ab Vers 1 zunächst mal. Da ist die Rede von einem König, der seinem Sohn ein Hochzeitsmahl macht. Und Jesus sagt, dieser König ist Gott, der Sohn bin ich und ihr seid die eingeladenen Gäste. Und natürlich ist die Braut auch unter den eingeladenen Gästen, ganz klar. So, ihr kommt also alle und ihr werdet eingeladen. Ihr könnt kommen, wie ihr seid. Ihr könnt kommen, wie ihr seid. Ihr werdet dann von mir entsprechend ausgestattet, dass ihr an diesem Festmahl teilnehmen könnt. Es gibt viele Auslegungen für dieses Gleichnis. Mir geht es um einen Punkt heute. Um einen Punkt, nämlich um Folgenden. Die Party ist voll am Laufen. Der Königssohn heiratet seine Braut. Es ist wunderbar. Alle sind angetan mit reinen weißen Kleidern, mit Hochzeitskleidern, die der König ihnen geschenkt hat. Haben Könige tatsächlich gemacht. Die Eingeladenen, die mussten nicht in ihren eigenen Klamotten kommen, sondern die haben vom König ein Hochzeitsgewand geschenkt bekommen. Konnten sie sich dann anziehen, für sie persönlich hergerichtet. Recht extravagant. Und das Wort Gottes sagt uns in der Offenbarung Kapitel 19, jetzt muss ich nachschauen, wo genau das steht, in der Offenbarung Kapitel 19, Vers 8, da heißt es, dass die feine Leinwand, mit der die Gläubigen im Himmel angetan sind, die feine, reine Leinwand, unsere Gewänder im Himmel, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Hast du das gehört? Was du jetzt tust, hat Einfluss auf die Garderobe, die du im Himmel trägst. Überleg dir das mal. Die dann Gott für dich maßgeschneidert dir gibt. Dann hast du die Krone der Gerechtigkeit und hast ein Hochzeitskleid, ein Gewand, mit dem du da umhergehen kannst im Himmel. Und du legst fest, wie das aussieht. Es ist auf jeden Fall eines klar, das besteht aus reiner, weißer Leinwand, die guten Taten der Gerechtigkeit. Der Heiligen. Du sagst ja, ich bin kein Heiliger. Doch, du bist ein Heiliger. In den Augen Gottes bist du ein Heiliger, weil Jesus dich heilig gemacht hat. In dem Moment, in dem du an Jesus glaubst, schau, wird deine Sündennatur weggetan und dir wird die Natur Christi eingepflanzt. Das Minus der Sünde verwandelt sich in das Plus Gottes. Du hast die Natur Christi und bist ein Kind Gottes. Ist Jesus von Natur aus heilig? Dann bist es du auch. Deine Taten sind es vielleicht nicht. Aber in deinem Herzen, in deinem Geist bist du es. Definitiv. Aber jetzt kommt es darauf an, dass du dich bekleidest. Dadurch, dass du gute Taten tust. Also, wieder zurück zu dem Gleichnis. In dem Gleichnis passiert jetzt Folgendes. Der König, der verlässt das Brautpaar und geht umher unter den Leuten, um sich mit ihnen zu unterhalten. Und dann trifft er einen, der kein Hochzeitskleid anhat. Der seine Lumpen von der Straße anhat. Das ist ein Gläubiger, der keine guten Werke getan hat, die Gott gefallen hätten. Und er sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Auf die Feier. Also wie gesagt, wohlgemerkt, wir sind hier im Himmel, wir sind hier bei Gott, wir sind hier beim Hochzeitsmahl des Lammes. Und da ist einer ohne gute Werke. Wie bist du hier reingekommen? Du hast hier nichts verloren. Und dann sagt der König zu seinen Dienern, nehmt ihn, bindet ihn und werft ihn hinaus in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist. Leute, wir sind hier im Himmel. Wir sind hier beim Hochzeitsmahl des Lammes und da gibt es Leute, die keine guten Taten getan haben. die können da nicht mitmachen, die können von außen durchs Fenster zuschauen. Sie können im Vergnügungspark stehen und können zuschauen, wie die anderen in der Achterbahn fahren. Ja, sie sind gerettet, sie sind im Himmel. Aber das Erlebnis des Himmels ist für sie nicht dasselbe wie für andere, die wirklich ihr Letztes für Jesus gegeben haben. Sagt, Mensch, Pastor, das ist ja auch mal ein ganz neuer Aspekt. Ja, ich habe mir gedacht, da müssen wir mal drüber geredet haben. Denn diese Dinge, ihr Lieben, stehen auch in der Bibel. Und wir tun gut dran, ja, das zur Kenntnis zu nehmen. Wenn es jetzt heißt, dass der gebunden wird und heulen und Zähne klappern ist, heißt es dann, dass der in die Hölle geworfen wird? Steht da nicht, steht nicht da. An anderer Stelle benutzt Jesus wieder diesen Begriff. Heulen und Zähne klappern. Einmal heilt er jemanden, einen Nichtjuden. Und er freut sich über den Glauben dieses Nichtjuden. Und dann sagt Jesus, ihr werdet viele von Osten und Westen kommen sehen und im Reich Gottes Festmahl halten mit Abraham und Isaak und Jakob und allen Propheten, euch aber hinausgeworfen. Dort wird heulen und Zähneklappern sein. Das hat er zu den Leuten in seiner Generation gesagt. Ja, ihr glaubt. Ja, ihr werdet in den Himmel gehen. Und ihr werdet von außen zuschauen. Ihr werdet sehen, sagt Jesus dort, wie Abraham, Isaak und Jakob, alle Propheten und noch viele, viele andere, du und ich, mitfeiern, aber sie selber, weil sie eben nicht die Werke Christi getan haben und Gott einen guten Mann haben sein lassen. Von außen, die können von außen zuschauen. Sie sind gerettet, aber ihr Erlebnis ist nicht dasselbe wie das von anderen. Und er sagt, Jesus, nicht irgendeiner. Ich dachte mir, okay, gut, das ist ziemlich heftig, aber so ist es. In Johannes, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28, da sagt der Apostel, bleibt in ihm, er sagt es zu Christen, er sagt, bleibt in Christus, damit wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden, bei seiner Ankunft. Schon wenn Jesus wiederkommt, wird es Christen geben, die beschämt sind. Die eigentlich sich denken, oh, ich bin nicht bereit, wäre nur noch fortgeblieben, hätte ich nur noch ein wenig Gelegenheit. Naja, ab heute hast du Gelegenheit, kannst über diese Dinge mal genauer nachdenken. Es gibt also auch im Himmel ein profundes Bedauern. Ich komme gleich noch drauf, ein weggenommenes Talent. Und Distanz. Du bist nicht so nah dran an Gott wie andere. Pastor, gib mir noch ein Beispiel. Ja, wir waren in Matthäus Kapitel 22. Jetzt lass uns zu Matthäus Kapitel 25 gehen. Ab Vers 14. Dort sagt ein reicher Mann, ein Herr, zu seinen Knechten, du hast 5 Talente, du kriegst 2 Talente und du bekommst 1 Talent. Talent war damals Geld. Für uns ist Talent ein Talent. Für die war damals ein Talent ein Geld. Und dann sagt er, handelt damit und ich gehe weg. Ich komme aber wieder und dann rechnen wir ab. Dann werdet ihr vor dem Richterstuhl Christi kommen müssen. Matthäus Kapitel 22, Verse 14 und so weiter. Und der eine, der mit 5 Talenten, der sowieso begabt ist und begeistert ist von den Sachen Gottes, der legt sich ins Zeug, der spielt auf Gewinn, der spielt auf Sieg, der gibt alles und er schafft, nochmal 5 Talente zu erwirtschaften. Der mit 2 Talenten genauso, der erwirtschaftet 2 Talente. Nur 2, aber immerhin, er hat sich ins Zeug gelegt. Und der Herr, als er dann wiederkommt, der sagt, wo geht gut getan? Du hast was daraus gemacht aus deinen Talenten. Jetzt wirst du befördert und deine Talente werden vergrößert. Du kannst dich noch mehr ausleben als bisher. Du wirst neue, gute Taten bekommen, die du dann in der verherrlichten Ewigkeit tun kannst. Aufblühen kannst. Mal so richtig. Und zudem mit 2 Talenten, der noch 2 Talente dazu erwirtschaftet hat, sagt er genau dasselbe. Er sagt, gut gemacht, treuer, guter Knecht, geh ein in den Frieden und in das Wohlgefallen deines Herrn. Wer möchte das auch hören? Aber dann kommt er zu einem Dritten, der nur 1 Talent bekommen hat. Der wahrscheinlich neidisch war auf den mit den 5 Talenten und den mit den 2 Talenten. Der oft die Klappe offen gehabt hat, aber nicht um Gott zu preisen, sondern um seine Mitbrüder und Schwestern zu kritisieren. Der hat sein Talent nicht entwickelt. Der hat es vergraben. Der hat es vergraben. Warum hat er es vergraben? Warum hat er das nicht in die Bank getan? Der Herr kommt zurück und sagt, warum hast du das begraben? Er sagt, er nennt den Knecht, du böser und fauler Knecht. Warum hast du mit aus dem Talent nichts gemacht? Jesus sagt, böser und fauler Knecht. Warum böse? Warum böse? Er sagt doch, eigentlich ist er faul. Also für mich ist er faul. Der hat sein Talent genommen und hat es vergraben. Das macht ihn faul, aber nicht böse. Warum sagt Jesus, der ist böse? Nicht nur, weil er den Herrn anpflaumt und sagt, ja, ich weiß, du bist ein alter Kapitalist und du säst, wo du nicht, du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, ja, wo du nicht gepflanzt hast, sowas magst du, du bist ein Ausbeuter und da habe ich nicht mitmachen wollen. Das sagt er, das ist dummes Gerede. Aber gleichzeitig hat er das, sagt der Herr dann zu ihm, der Herr sagt zu ihm, warum hast du das nicht in die Bank getan? Auf die Art und Weise hättest du wenigstens Minizinsen erwirtschaftet. Und dann sagt er wieder was. Dieser Meister, dieser Herr, er sagt, bindet ihn und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird heulen und Zähneklappern sein. Nochmal, warum ist er böse? Ich habe darüber nachgedacht und für mich klingt das so. Der hat dieses Talent nicht auf die Bank getan, weil die Bank Kontoauszüge erstellt. Wenn jetzt, und das wollte der nicht, wenn nämlich der Herr nicht mehr kommt, dann hat er, dieser Knecht, dieses Talent und kann sagen, es ist mein Talent. Nirgendwo steht, dass es seinem Herrn gehört. Wenn er es auf die Bank gegeben hätte, dann hätte er das im Namen seines Chefs machen müssen. Und dann wäre klar gewesen, es ist nicht sein Geld. Der hat im Sinn gehabt, dieses Geld für sich zu behalten, zu klauen. Er hat es vergraben, als ob das sein Schatz gewesen wäre. In Krisenzeiten kann ich es dann ausbaggern und dann habe ich was. Und die anderen, die schauen blöd. Aber dass es ganz anders kam, dass der Herr sehr wohl zurückkommt und dass wir alle eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, das hat er nicht berücksichtigt. Das hat er nicht berücksichtigt. Schön blöd. Und so wirft der Herr ihn hinaus. Es ist jetzt nicht so, dass der nie mehr auf den grünen Zweig kommt. Wahrscheinlich macht der Herr das so, dass der auch sich wieder fangen kann. Aber es ist nicht schön. Er steht ganz schön blöd da. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier von Leuten, denen Jesus ein Talent gegeben hat. Frage ist, machst du was aus deinen Talenten? Bist du ein nützlicher Zeitgenosse? Oder bist du so eher so wie Diogenes in der Tonne, als Alexander der Große zu ihm kam? Ja? O Diogenes, du großer Weiser, sag mir was Intelligentes, was ich mir merken kann, was in die Geschichtsbücher eingeht. Schaut Diogenes ihn an und sagt, o Alexander, geh mir aus der Sonne. Hedonismus. Hauptsache jetzt im Moment geht's mir gut. Ihr Lieben, wir müssen auch ans Morgen denken. Für mich, ja, für mich persönlich, ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist dieser Tag, der Tag, an dem ich vor Jesus stehe, der wichtigste Termin in meinem Leben überhaupt. Gab wichtige Termine, ja. Meine Frau zu heiraten, geboren zu werden natürlich, Christ zu werden, geisterfüllt zu werden, getauft zu werden mit dem Heiligen Geist. Alles wichtig, Gott zu erleben, Gebetserhörungen zu erleben. Alles wichtige Termine. Frau heiraten, Kinder kriegen, Kinder aufziehen, alles wichtige Sachen. Aber der eine wichtige Moment, an dem alles auf den Tisch kommt, der steht mir erst noch bevor. Das ist der Moment vom Richterstuhl Christi, wenn er zu mir sagt, wie ich es wirklich gemacht habe. Denn schau, ihm kannst du nichts vormachen. Kein X für ein U. Und auch wenn du dein Blech und wenn du dein Stroh mit Gold bedampfst und damit baust, er durchblickt es. Er sieht es, es ist der ganz große, der ganz wichtige Punkt und der ganz wichtige Moment im Leben. Wie schaut es da bei dir aus? Nimmst du den Moment ernst oder bist du wie dieser böse und faule Knecht, dass du dir sagst, ach, ob Jesus kommt oder nicht kommt, das muss man erst mal sehen. Wenn er nicht zu dir kommt, dann gehst du zu ihm. Es ist heute eine Endzeitbotschaft, habt ihr das mitbekommen? Keine allgemeine Endzeitbotschaft vom Ende der Welt, sondern von deiner persönlichen Endzeit. Ja. Okay, und jetzt muss ich noch unbedingt auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt eingehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. An die Guten, ich wende mich jetzt an die Guten, an diejenigen, die berechenbare Größen sind, die verantwortlich sind in ihrem Leben, verantwortungsbewusst sind, die pflichtbewusst sind, die treu sind, die sich bewähren wollen, die versuchen, dem Herrn zu gefallen. An alle Guten, die jetzt leiden. Zu dir sagt Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 18, hör mal. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der künftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn du eines Tages vorm Herrn stehst und er sieht, was du alles Gutes getan hast, dann wird dich die Herrlichkeit, die dich umgeben wird und die dich kleiden wird und krönen wird, dermaßen umhauen, dass alles, was vorher kam, dass alles, was auf der Erde war, an Leid, an Tragik, an Schlimmem, an Entbehrung, an zu kurz kommen, wird ein für alle Mal vergessen sein. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben. Eines Tages wird alles krumme gerade gebogen und Gerechtigkeit hergestellt. Wenn sie dich jetzt plagen, wenn sie dich jetzt treten, wenn sie dich jetzt mobben und es scheint so, als ob Gott im Urlaub wäre. Er sieht dich, er zeichnet alles auf. Und je mehr du jetzt leidest, ohne dass Gott dich hier unten erlöst, obwohl er daran arbeitet, Tag und Nacht. Es gibt Krisen, aber dann geht's auch wieder aufwärts. Aber angenommen, es geht in eine Krise hinein und du kommst nicht mehr raus, aus Altersgründen oder warum auch immer. Du leidest auf der Welt, ungerechtfertigt, und je mehr du das tust und je mehr du hier zu kurz kommst, desto mehr Gnade und Kraft und Herrlichkeit und Lohn stapelt sich beim Herrn im Himmel für dich auf. Du kommst nicht zu kurz. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du kommst nicht zu kurz. Die Herrlichkeit Gottes wird dich eines Tages so umgeben, dass du alles, was dir jemals an Schlimmem passiert ist, vergisst. Und du denkst, Mann, das war ja lächerlich im Gegensatz zu dem, was ich jetzt habe. Und du empfindest, du leidest an einem chronischen Mangel an positiver Emotion. Was ist positive Emotion? Freude, sich ein bisschen gut fühlen. Es ist besser, ein bisschen gelitten zu haben, aber Charakter gehabt zu haben und durchgestanden zu haben, als davon zu laufen, alles hinzuschmeißen und irgendwo versuchen, von neuem anzufangen. Wir kriegen immer wieder mit ziemlicher Regelmäßigkeit Zuschriften, die sich mit dem Beruf und mit Ausbildung und diesen Dingen befassen. Pastor, bin schon in meiner zweiten Ausbildung und mein Chef ist übel, meine Kollegen sind alle blöd, wie bei meiner ersten Ausbildung. Da war auch der Chef blöd und die Mitarbeiter alle übel drauf. Und überhaupt, was soll ich machen? Ich habe keine Lust. Schau, die Ausbildung hat einen Anfang und ein Ende. Und zwischen Anfang und Ende vergeht nicht so viel Zeit. Ich weiß, wenn du 16, 17, 18 oder 20 bist, dann scheinen 1, 2, 3 Jahre ewig lang zu sein. Aber glaube mir, geht schnell vorbei. Die Zeit geht schnell vorbei. Ruckzuck und sie ist vorbei. Wenn du durchhältst, die Zähne zusammenbeißt und gute Arbeit leistest, obwohl der Chef ein Armleuchter ist und seine Kollegen auch nicht die schärfsten Messer in der Schublade sind und die hellsten Kerzen auf dem Leuchter, wenn du das durchhältst, die Zähne zusammenbeißt, dich auf deine Aufgaben konzentrierst und die gut machst und versuchst, was zu lernen, wenn du hinterher dein Diplom in der Hand hast, du allein weißt, was es dich gekostet hat. Und Gott. Und wenn du dann einen guten Abschluss hast, das geht dir runter wie Öl. Und das wird lebenslang so sein. Immer, wenn du dich zurückerinnerst, wirst du dich gut fühlen. Du wirst wissen, ich habe es gepackt, ich bin ein Überwinder, ich bin keiner, der einfach so aufgibt, ich bin ein Überwinder. Jesus und ich, der Herr, wir haben es gepackt. Bei Gott. Und wenn das nächste Problem kommt, dann werde ich das auch meistern. Auf diese Art und Weise leidest du, Gott rettet dich aus dem Leiden, dann leidest du wieder, Gott rettet dich wieder und zum Schluss erlebst du eine Dynamik in Gebetserhörungen und so und wirst belastbar und sammelst dir gute Werke auf und wirst dafür belohnt vom Herrn im Himmel. Und zwar mit so einer gewaltigen Kraft, dass du alles, was dir vorher an Schlechten passiert ist, vergessen wirst. Und jetzt der letzte Vers für heute Morgen. Da schlage ich mal wieder auf zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 19. Nochmal, alles Leid, das du Unrecht erlebst und es hier nicht kompensiert wird, wird dir im Himmel erstattet werden. Gott kompensiert auch hier unten auf der Erde. Je mehr du leidest, desto mehr macht der Herr das, was anderes, umso besser läuft in deinem Leben. Es kann sein, dass es schwierig ist auf der Arbeit, aber super in der Familie. oder schwierig in der Familie, aber du wirst befördert auf der Arbeit und verdienst mehr als je zuvor. Der Herr schafft da Ausgleich. Das musst du nur anerkennen und musst ihm dafür danken, für das Gute, das er tut. Ich fühle das. Bei manchen Leuten fallen die Ketten ab. Manche sind in ihrem Eispanzer drinnen gewesen die ganze Zeit. Du hörst jetzt dieses Wort, du bejahst dieses Wort und das Eis fällt von dir ab und du taust auf und du sagst, okay, gut, du gibst Perspektive. Das Wort Gottes gibt dir Perspektive. Jesus gibt dir Perspektive. Er spricht dich an mit seinem Wort. Halleluja. Also Gott wird uns vor sich stellen vor seinem Richterstuhl. Und jetzt 2. Korinther Kapitel 4, Verse 14 bis 18. Weil wir vom Richterstuhl auftauchen werden, deshalb ermattet Paulus nicht, sondern weiß, Vers 17, dass das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis uns ein über die Maßen reiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit bewirkt. Hier wirst du bedrängt, im Himmel wirst du dafür belohnt. Hast du das gelesen? Und nicht nur im Himmel. Schau, was im Himmel ist, das kann auch hier runter auf die Erde. Gott erhört Gebet. Sein Lagerhaus oben, das ist voll und du kannst mit Gebet Dinge empfangen hier unten auf der Erde. Denn, jetzt geht weiter, das Sichtbare, das heißt die Bedrängnis, ist zeitlich. Das Unsichtbare aber, die Herrlichkeit, ist ewig. Sag mal mit mir, Leid ist zeitlich. Der Lohn ist ewig. Oh, Halleluja. Nochmal, Pastor, was für Werke soll ich denn jetzt tun? Was für Werke soll ich tun? Das haben sie Jesus auch mal gefragt. In Johannes Kapitel 6, in Vers 28 und 29, da fragen die Leute in Kapernaum ihn, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus sagt, ihr wirkt die Werke Gottes dadurch, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So das wichtigste und erste Werk, das du tun sollst, ist, an Jesus zu glauben. Wenn Gott dich heute Morgen angesprochen hat, egal wer du bist, wo du bist und wann du mich hörst und wo du mich hörst, wenn der Herr dich angesprochen hat und du sagst, ja, es gibt mehr und vor allem das Leben geht weiter nach dem Tod und eines Tages wirst auch du vor dem Richterstuhl Christi stehen und vor Gott stehen. Wenn du da gut abschneiden möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt Jesus in dein Leben mit einzuladen. Jesus hat seinen Erlöser einzuladen. Jesus kommt jetzt in dein brennendes Haus wie der Comanchen-Krieger und rettet dich. Es kostet dich überhaupt gar nichts. Er rettet dich einfach nur, weil du das willst, weil du an ihn glaubst und ihn bekennst. Lasst uns ihn bekennen, betet mir einfach nach. Ist ganz einfach und wer nicht geübt ist zu beten, der kann das einfach auch mitmachen und dann bist du hinterher gerettet. Lass uns die Augen zumachen und wir beten. Sag mit mir, Herr Jesus, ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Für mich. Herr, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Mach mich neu. Gib mir ewiges Leben. Und Herr, ich empfange dein Leben. Jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und jetzt bist du ein Kind Gottes. Wenn du zum ersten Mal dieses Gebet gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir hören könnte. Du erreichst mich ganz leicht unter pastor@onlinekirche.org und schreib mir gern und dann freue ich mich mit dir. Amen. Gottes Segen.